Wir beten und schließen die Augen. Gott, höre mein Gebet. Jesus, heile meine Tochter, lass sie leben. Gott, rette meine Ehe. Vater, schenke Erweckung in unserer Gemeinde, schenke Erweckung in Derschlag. Herr, ich drehe mich nur ums Geld. Ich will dich lieben, hilf mir. Jesus, befreie mich von der Zigarette. Gott, rette meinen Sohn, bring ihn zur Umkehr. Vater, rette Deutschland. Jesus, befreie mich aus meiner Scheinwelt, die ich aufgebaut habe. Ich will einfach nur echt sein. Herr, bitte bring die Beziehung zu meiner Tochter in Ordnung, dass wir wieder normal reden können. Gott, höre mein Gebet. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott uns hört, oder? Wieso sollte der Schöpfer der ganzen Welt, der die Wasser der Meere in seine Hand fassen kann, mich hören, weil ich eine Not habe, ein Anliegen habe, ein Problem? Einer von 7 Milliarden ruft. Bin ich ihm nicht egal? Sollte ich eine berechtigte Erwartung haben, dass Gott mich hört? Was kann ich von meinem Gebet erwarten? Ein therapeutisches Selbstgespräch? Oder hört mir wirklich jemand zu? Reagiert da vielleicht sogar jemand darauf oder wird das Ganze in einer riesigen Datenbank, einem Karteikartensystem abgelegt, irgendwo eine Nummer zugeordnet? Und da schlummert es dann für lange Zeiten. Gott, höre mein Gebet. Höre mich, wenn ich rufe, sei nicht taub gegen mich, wenn ich mein Herz vor dir ausschütte. Diese Bitte findet sich auch im Gebetsbuch der Bibel. David, der große König Israels, hat vor fast 3000 Jahren große Teile davon geschrieben. Er hatte kein einfaches Leben, viele Schwierigkeiten und Probleme. Aber er hatte eins gelernt. Meine Not, mein Anliegen, das, was mich umtreibt, das bringe ich zu Gott. Ich schreie sie zu Gott raus und er wird mir helfen. Schwere Zeiten bringen auf die Knie. David hat zu Gott gerufen. Gott hat geantwortet. Gleich lesen wir ein Gebet von David. Aber zuerst die Frage, ihr seht sie schon, ihr habt sie auch schon auf dem Infozettel gelesen, wofür brauchen wir Gebet? Einige von uns kennen noch das alte Sonntagsschul- und Jungscherlied. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, was ist dein Lohn? Freude und Sieg, ja, sind doch einige, sehr schön. Freude und Sieg ist dein Lohn. Wer schon mal in einem Fluss geschwommen ist, der weiß, dass das eine ganz schön heftige Aufforderung ist, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist nur kurz möglich, dieser Aufforderung nachzukommen. Mit etwas mehr Training noch etwas länger. Aber irgendwann überwältigt diese konstante, übermächtige Gewalt des Wasserstroms auch den stärksten Helden. Aus eigener Kraft unmöglich. Und das weiß sogar dieses alte Lied. In der letzten Strophe heißt es, doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Wer weiß da noch weiter? Jawohl. Bitte Gott um Kraft an jeden Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Wir brauchen Kraft, wir brauchen Freude, wir brauchen Sieg, um den Weg Gottes zu gehen. Diesen Weg auf der Pilgerreise gegen den Strom, aus uns heraus haben wir keine Chance. Also statt wild gegen diesen Strom anzupaddeln und anzurudern, gehen wir auf die Knie. Und auf den Knien empfange ich eine neue Kraft. Und ich wünsche mir, dass wir durch das Gebet von David, das wir lesen, Mut bekommen, zu beten, zu erwarten, zu glauben, dass Gott hört, dass er nicht schweigt gegen uns, wenn wir zu ihm rufen. Und dass wir dieses Fundament der Gemeinde Jesu neu entdecken. Heute kommt der 5. Stein dazu, das Gebet. Weil es ums Gebet geht und weil auch in der Predigt eigene Kraft nichts bewirkt, lass uns bitte nochmal aufstehen und beten. Vater, wir danken dir für die Quelle der Kraft, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir dich bitten können und dass du uns zugesagt hast, dass du hörst. Und wir bitten dich, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen neu mit einer Flamme des Gebets entzündest, die bleibt und die viele von uns zu Betern macht. Amen. So, wer in seiner Bibel mitlesen möchte, Psalm 28, kann das jetzt aufschlagen. Ich habe es aber auch mitgebracht. Und wir lesen zunächst den Psalm ganz. Magst du beim Durchlesen durchschalten? Danke. Und dann nochmal abschnittsweise. Ein Psalm Davids. Herr, du bist mein schützender Fels. Hilf mir und wende dich nicht schweigend von mir ab. Denn wenn du schweigst, ist es besser, ich gebe auf und sterbe. Höre mich, wenn ich rufe und zu dir um Hilfe schreie, wenn ich meine Hände zum Gebet erhebe. Verurteile mich nicht zusammen mit den Gottlosen und mit denen, die Böses tun, die freundlich mit ihren Nachbarn reden, aber nur Böses in ihrem Herzen haben. Gib ihnen die Strafe, die sie verdienen, und bestrafe sie für ihre bösen Taten. Bestrafe sie für das, was sie getan haben. Lass sie das spüren, was sie anderen angetan haben. Sie achten nicht auf das, was der Herr getan und was er erschaffen hat. Deshalb wird er sie zerstören und nicht wieder aufrichten. Lob den Herrn, weil er meinen Hilferuf erhört hat. Der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm mit meinem Lied. Der Herr beschützt sein Volk und rettet seinen gesalbten König. Rette dein Volk und segne Israel, das dir allein gehört. Führe es wie ein Hirte und trage es alle Zeit auf deinen Armen. Und nun gehen wir nochmal zurück zu den ersten beiden Versen. Dankeschön. Ein Psalm Davids. Herr, du bist mein schützender Fels. Hilf mir und wende dich nicht schweigend von mir ab. Denn wenn du schweigst, ist es besser, ich gebe auf und sterbe. Höre mich, wenn ich rufe und zu dir um Hilfe schreie, wenn ich meine Hände zum Gebet erhebe. David braucht Hilfe dringend und sucht Hilfe bei Gott. Und David kennt seinen Gott mit Namen. Der Name ist der Herr. Und er ist sein Felsen, seine Zuflucht. Auf diesen Stein, auf diesen Felsen hat David gebaut. Und David ruft nicht irgendwie die Nacht hinein und denkt mal gucken, ob da irgendwo Antwort kommt. Er kennt diesen Gott. Und wenn, so sagt David, ich nun erleben müsste, dass da gar nichts zurückkommt, dass Gott nicht antwortet, dass Gott nicht reagiert, dann wäre er besser einer, der aufgegeben hat und tot ist. Aber David sagt, ich möchte nicht zu solchen gehören, ich gehöre zu solchen nicht, denn ich kenne dich, Gott. Und deswegen bittet David, höre auf mich, ich gehöre dir. Du kennst mich, wir kennen uns. Und so ruft David zu Gott, er erhebt seine Hände und das ist die in der Bibel übliche Gebetshaltung. Ich stehe mit leeren, bedürftigen Händen vor Gott und sage Gott, fülle meine Hände. Ich bin bedürftig. So verschiedene Anliegen haben wir am Anfang gehört, die uns immer wieder bewegen. In einem anderen Psalm der berühmten Telefonnummer Gottes schreibt David die Zusage Gottes auf, rufe mich an in der Not, so werde ich dich retten und du sollst mich preisen. Wir lesen weiter Vers 3 bis 5. Verurteile mich nicht zusammen mit den Gottlosen und mit denen, die Böses tun, die freundlich mit ihren Nachbarn reden, aber nur Böses in ihrem Herzen haben. Gib ihnen die Strafe, die sie verdienen, und bestrafe sie für ihre bösen Taten. Bestrafe sie für das, was sie getan haben. Lass sie das spüren, was sie anderen angetan haben. Sie achten nicht auf das, was der Herr getan hat und was er erschaffen hat. Deshalb wird er sie zerstören und nicht wieder aufrichten. Ich habe ein anderes Schicksal verheißen bekommen, wenn ich zu dir gehöre, sagt David. Die anderen sind Scheinheilige, sie reden und tun freundlich, aber ihr Herz ist gar nicht bei der Sache. Sie sind eifrig dabei, Böses zu tun und Böses zu reden. Dein Reich, deine Werte, dass du dabei bist, dass du zuschaust, dass du zuhörst, das interessiert sie nicht. Und was dir wichtig ist, Gott, was auf deiner Prioritätenliste ganz oben ist, spielt für sie keine Rolle. Vielleicht reden sie sogar von Jesus, von Bibel, Gott, aber Gott spielt nur eine Nebenrolle. Zu diesen will David nicht gehören. Und so betet er zu Gott, fälle ein gerechtes Urteil. Bring Rache, die Rache ist dein. Gib's ihnen. Zweimal haben wir das hier im Text. Gib's ihnen zurück. Das, was sie tun, soll auf sie zurückfallen. Ein Prinzip, was wir aus der Bibel herkennen, nach dem Motto, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der Mensch erntet, was er gesät hat. Gerechtigkeit sollst du herstellen. Und so wie David betet, ich tue es nicht, aber tu du es. Du bist der gerechte Richter. Stelle Gerechtigkeit her auf Erden. Und das ruft David nicht, weil er persönlich gekränkt ist, sondern weil es ihm um Gottes Sache geht, um Gottes Ehre geht, die hier nicht wahrgenommen, nicht gesehen wird. Es geht ihm um Gottes Sache. Wir lesen weiter Vers 6 bis 7. Lobt den Herrn, weil er meinen Hilferuf erhört hat. Der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm mit meinem Lied. Die Wende ist da, der Umschwung. Ich habe das empfangen, worum ich eben gebetet habe. Es hat sich bestätigt. Zu Recht hat mein Herz auf meinen Gott vertraut. Und von der Bitte, die wir eben hatten, von dem Anrufen, dem Rufen Gottes, höre mich, kommt jetzt David zum Lob. Spurgeon sagt es so schön, Bitten und Danken gehört wie die zwei Lippen zum Mund. So hat echter Lobpreis immer klare, stichhaltige Gründe. Gott hat das Gebet erhört und dafür dankt und lobt David und seinen Gott. Und er legt ein Glaubensbekenntnis ab. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, eine rettende Burg. Mein Gott ist stark und deswegen bin ich auch stark, sagt David. Denn ich bin ganz von ihm abhängig und ich weiß, seine große Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir lesen zu Ende Vers 8 bis 9. Der Herr beschützt sein Volk, er rettet seinen gesalbten König. Rette dein Volk und segne Israel, das dir allein gehört. Führe es wie ein Hirte und trage es alle Zeit auf deinen Armen. In seinem Gott fühlt sich David sicher wie in einer Festung. Führe uns wie ein Hirte, sei unser Hirte für immer, wir gehören doch dir, wir tragen doch deinen Namen. David betet für das ganze Gottesvolk, er betet nicht nur für sich. Und so können auch wir für das Gottesvolk, für die Gemeinde beten. Sei du der Hirte deiner Gemeinde, führe sie und mach sie stark, bis wir zu dir in die Ewigkeit kommen. David hat das erlebt in der Vergangenheit, so berichtet er uns hier in seinem Lied. Er hat gebetet, ihm wurde geholfen. In der Gegenwart, er sagt, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Und in der Zukunft, er erwartet die Fürsorge Gottes weiter. Sein Herz ist voll Dank und Erwartung. Gott ist treu. Er bleibt da. Eine Hoffnung und eine Erfahrung, die für die Gotteskinder aller Generationen gilt. Und dafür lesen wir ja Bibel, dass sie unser Glauben, unser Zutrauen, unsere Erwartung an Gott stärkt und aufbaut. Meine Erwartung und mein Vertrauen, dass ich nicht umsonst bete, dass mein Gebet nicht bis hier an der Decke bleibt oder an meiner Zimmerdecke, sondern dass sie durchdringt. Die Zuflucht, der Schutzort der Kinder Gottes ist der Name Gottes. Wir kennen den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Geist, und wir rufen ihn an, dass er in unser Leben kommt, dass sein Handeln sichtbar wird. Gott hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Und dabei geht es nicht darum, wer am lautesten ruft, wer die schönste Stimme hat, wer die schönsten Worte hat. Unser Gebet wird wichtig und es wird dringend vor Gott durch unsere Erwartung, unser Vertrauen, unsere Not und unser Glaube, dass wir Hilfe bekommen. Und einfach dadurch, dass wir es tun. Ist es nun berechtigt zu erwarten, dass Gott mein Gebet hört? Ja, als Gotteskind ganz besonders. David kannte Gott mit Namen und Gott hat meinen Namen bei sich aufgeschrieben. In Jesus bin ich ein Heiliger, der zu dem heiligen Gott ruft, ein Heiliger, der zu dem Heiligen gehört. Und dann erlebe ich auch, dass das Gebet zu einer Kraftquelle wird, weil ich mit dem Heiligen, mit der Kraftquelle überhaupt verbunden bin. Im Vaterunser beten wir, dein ist das Reich und die Kraft. Jesus lehrt seine Jünger, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und wieder sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Der Apostel Jakobus lehrt uns zwei Begrenzungen, weshalb wir wenig von Gott erhalten, weshalb wir geistlich arm sind. Und ich glaube, so die kompakteste Erläuterung für unerhörliches Gebet oder für geistliche Armut. Ich lese aus Jakobus 4, Vers 2 bis 4. Und ihr könnt mitlesen. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr es nur für euch, für euer Vergnügen, für Stolz und Eitelkeit sucht. Als Weltfreunde werden wir zu Gottesfeinden und als Gottesfeinde haben wir nichts zu erwarten. Wie gesagt, ich glaube, die kompakteste Erklärung für geistliche Armut. Was machen wir damit, mit diesen deutlichen Worten vom Apostel Jakobus? Oder, ja, Jakobus. Nicht bitten können wir ersetzen durch Bitten. Unser Vergnügen können wir durch das Reich Gottes ersetzen. Im Reich Gottes liebe ich Menschen und liebe ich Gott. Ein Zitat, das das nochmal schön auf den Punkt bringt: Das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des Menschen zur Allmacht Gottes. Aus eigener Kraft ist es nicht möglich, den Weg Gottes zu gehen, wie ein lebendiger Fisch gegen den Strom zu schwimmen. Enthaltsam zu leben in einer sexualisierten Welt, maßvoll und bescheiden zu leben in einer Welt des Konsumrausches, mit Zeit und Geld so zu haushalten, dass viel Gutes daraus wird in einer Welt des Egoismus, Worte zum Segen und zur Heilung einzusetzen in einer Welt der Verleumdung und Verurteilung, zu Gott, zu seinem Wort und seinen Ordnungen zu stehen in einer Welt, die Gott schlicht ignoriert. Sind wir ehrlich zueinander? Die meisten von uns beten nicht viel. Mal hier, mal da, mal vor dem Essen. Ausgedehnte Zeiten, allein und in Gemeinschaft, kaum. Und wenn das Gebet unsere Kraftquelle ist, wenn wir durch mehr Gebet mehr Gott in unser Leben und in unsere Gemeinde bekommen, dann wird der Teufel alles daran setzen, dass es auch nicht mehr wird, dass es noch weniger wird, dass wir irgendwann aufhören zu beten. Und wenn wir dann so einen Aufruf zum Gebet hören, dann spricht er solche Sätze wie: Oh, der Pastor macht Druck, er wird gesetzlich, er kommt mit der Pflicht. Nun übertreiben wir es mal nicht, das ist ja wie früher. Gott ist nicht so engstirnig. Nein, Gott ist auch nicht engstirnig. Aber ist es gesetzlich, ist es Pflicht, wenn ein Taucher vor seinem Tauchgang eine Sauerstoffflasche anzieht? Ist es gesetzlich, ist es Pflicht, wenn Piloten den Radar und die Wetteranzeigen im Blick behalten? Ist es gesetzlich, ist es Pflicht, wenn Soldaten sich vor dem Kampf vorbereiten und Zeit nehmen, ihre Ausrüstung zu kontrollieren und wieder in Schuss zu bringen? Ist es gesetzlich, ist es Pflicht, wenn ein Zuckerkranker darauf achtet, regelmäßig Insulin zu nehmen? Lassen wir uns doch durch diese Worte, die uns doch nur abhalten wollen, nicht abbringen von dem Wichtigsten, von der Kraftquelle, die uns gegeben ist. Von dieser Druckmasche, wo wir denken: Oh nee, jetzt kann ich nicht mehr. Beten und das Wort Gottes lesen, Fundamente der Gemeinde, Fundamente des geistlichen Lebens. Und der Teufel lacht uns aus, wenn wir aufhören zu atmen, zu essen und zu trinken und dann wundern, dass unser geistliches Leben am Boden liegt. Zurzeit kann man zweimal in der Gemeinde während der Woche gemeinsam beten. Freitags morgens um 7:30 eine Dreiviertelstunde und sonntagmorgens um 9:30 eine Viertelstunde. Herzliche Einladung dazu. Es möge noch mehr werden. Wir singen manchmal: Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wir haben Verheißung, dass wir dann mit anderen Kräften gegen den Strom schwimmen können. Hier ein Beispiel: Die auf den Herrn harren, schöpfen neue Kraft. Und das ist dann nicht mehr unsere Kraft. Da kommt ein gewaltiger Motor dazu und manchmal fangen wir an zu fliegen, wenn wir Gottes Kraft erleben. Ihr Lieben, viele Menschen suchen in der Natur Ruhe und auch ich gehöre dazu, dass ich regelmäßig in den Wald gehe, um Ruhe und Kraft zu finden. Aber wir können uns Ruhe und Kraft direkt von dem holen, der die Natur nicht nur sich ausgedacht hat, sondern der sie erschaffen hat. David hat zu Gott gerufen und Gott hat ihm geantwortet. Lass es uns ihm nachmachen und so wie von der Witwe, von der Axel uns in dieser Gleichnisgeschichte am Anfang erzählt hat, die einfach dran geblieben ist, so lange gebetet hat, bis sie Recht bekommen hat. Und Jesus sagt ja nicht, Gott ist wie dieser ungerechte Richter, er sagt ja, um wie viel mehr sorgt sich Gott um Gerechtigkeit, um wie viel schneller und deutlicher wird er euch Recht verschaffen. Zum Abschluss noch eine Geschichte, die mich nachdenklich gestimmt hat. Sie ging vor ein paar Jahren durch die frommen Medien, 2012. Die Macht des Gebets hat einer Baptistengemeinde in den USA, in Mount Vernon, eine Schadensersatzklage eingebracht. Die Gemeindemitglieder beteten gegen die Erweiterung einer Kneipe in ihrem Ort. Eine Woche vor der Eröffnung schlug ein Blitz in die Bar ein. Nun verklagte der Wirt die Baptisten. Es kam so, das ist jetzt hier noch, ich sehe gerade, da gibt es eine Kurz- und Langversion. Genau. In dieser Stadt wollte ein Wirt seine Kneipe erweitern. Dagegen setzte sich die örtliche Baptistengemeinde mit Behördeneingaben und Gebeten zur Wehr. Die Folge, etwa eine Woche vor der Wiedereröffnung, schlug ein Blitz in Drummonds Bar ein. Das Gebäude brannte ab. Die Christen rühmten etwas voreilig die Macht des Gebets, denn der Wirt verklagte die Gemeinde auf Schadenersatz. Mittelbar oder unmittelbar sei sie für die Zerstörung des Hauses verantwortlich. Das wiederum stritt die Gemeinde ab. Und nun kommt mit etwas Spott eine atheistische Stiftung zu Wort, die dann den Richter zitiert: Ich weiß nicht, wie ich in dieser Sache entscheiden soll. Nach Aktenlage haben wir hier einen Wirt, der jetzt an die Macht des Gebets glaubt, und eine christliche Gemeinde, die nicht mehr daran glaubt. Ihr Lieben, lasst uns beten und erwarten und glauben. Gott hört unser Gebet und Gott hört dein Gebet. Amen.